Hallo und herzlich willkommen heute am 19. Mai 2025 zum PTA Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und ich begrüße euch heute an meinem ersten Urlaubstag. Keine Sorge, ich habe ausgeschlafen und gefrühstückt. Ich bin also erstmal gut erholt. Unsere Themen heute sind eine spannende Mischung aus Neuigkeiten und Auffrischung. Neu ist zum Beispiel das Thema, dass es Celecoxib auch als Trinklösung gibt oder wo man Unverträglichkeiten bei Kosmetika meldet. Aber wir frischen heute auch Wissen auf, zum Beispiel wie im Bluthochdruck medikamentös behandelt wird oder wer bei künstlicher Befruchtung was und wie viel in der Apotheke bezahlen muss. Also macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Menschen mit Migräne wissen es nur allzu gut. Im Fall eines akuten Migräneanfalls will man schnelle Hilfe und vor allem nichts, was den Magen großartig lang passieren muss, weil der eh so ein bisschen zum Erbrechen neigt. Neben Triptan nutzen auch viele Betroffene Analgetika, um ihre Symptome in den Griff zu bekommen. Und die Firma Beta Pharmaceutical GmbH bietet das Analgetikum Celecoxib neben der Darreichungsform Hartkapseln, deshalb jetzt auch, als Trinklösung an. Elixib heißt das Fertigarzneimittel und es wird angewendet zur Akutbehandlung von Migräneattacken mit oder ohne Aura bei Erwachsenen. Laut Betapharm ist Elixib für Personen geeignet, die eine Alternative bei gastrointestinalen Nebenwirkungen benötigen oder wenn die Migränetherapie aufgrund unzureichender Schmerzkontrolle umgestellt werden soll oder wenn eine Alternative bei zu kurz dauernder Triptanwirkung erforderlich ist. Machen wir mal ein bisschen Galenik. Die Trinklösung basiert auf einer SME-DDS-Technologie. SME-DDS oder SMEDS, das steht für Self Micro Emulsifying Drug Delivery System. Die soll für eine schnellere und höhere Bioverfügbarkeit von Celecoxib gegenüber anderen Darreichungsformen sorgen. Die maximale Plasmakonzentration wird bereits nach 42 Minuten erreicht, was laut Betapharm eine schnelle Schmerzlinderung bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit begünstigt. Durch die optimierte Bioverfügbarkeit sei zudem eine niedrigere Dosis möglich, um die gewünschte Wirkstärke zu erzielen, was in einer höheren gastrointestinalen Verträglichkeit münde. Und der Wirkstoff Celecoxib schneidet in Studien auch recht gut ab. In zwei randomisierten, doppelblinden und placebo-kontrollierten Studien mit insgesamt 1253 PatientInnen konnte gezeigt werden, dass rund 34% der Betroffenen nach etwa 2 Stunden Schmerzfreiheit erreichten, 41% Schmerzlinderung und 57% Freiheit von dem am meisten störenden Begleitsymptom. Bei bis zu 58% der Probanden hielt die Schmerzbesserung bis zu 24 Stunden an und außerdem wurde die Behandlung mit der neuen Celecoxib-Lösung gut vertragen. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden nicht beobachtet. Wie alle Celecoxib-Präparate unterliegt auch dieses der Verschreibungspflicht und kann daher von uns nicht wirklich empfohlen werden, aber vielleicht begegnet euch demnächst mal ein Rezept und dann wisst ihr direkt Bescheid. Aber wisst ihr auch Bescheid, wo ihr melden könnt, dass es Unverträglichkeiten bei einem kosmetischen Produkt gab? Nein? Dann wird das nächste Thema für euch spannend. Arzneimittelnebenwirkungen kann man ja als Patient online oder in der Apotheke direkt melden. Das sickert so langsam ins Bewusstsein. Aber auch unsere Kosmetik kann unerwünschte Wirkungen haben. Sicherlich wird das meiste gut vertragen oder KundInnen kaufen das Produkt einfach nicht nochmal. Aber viele unserer KundInnen am Kosmetikregal haben entweder bereits eine Hautkrankheit oder allgemein sehr empfindliche Haut. Und da können Nebenwirkungen wie Brennen, Juckreiz oder Rötung schnell zum Fiasko werden. Solche unerwünschten Wirkungen durch Kosmetika können in ernsten Fällen sogar Funktionseinschränkungen, Krankenhausaufenthalte oder auch den Tod zur Folge haben. Dazu zählt zum Beispiel eine Krankschreibung, weil die Hände angeschwollen sind, ein Krankenhausaufenthalt zur weiteren Untersuchung oder ein anaphylaktischer Schock, erklärt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das BVL, auf seiner Website. Treten unter Kosmetikanwendung Nebenwirkungen auf, sollten also auch diese gemeldet werden. Und das kann auf verschiedenen Wegen funktionieren. Der neueste Weg ist die Meldung an das BVL selbst. Das können KundInnen einfach unter www.verwaltung.bund.de machen. Man kann sich aber auch direkt an den Hersteller oder das importierende Unternehmen des Kosmetikums wenden, das auf der Verpackung angegeben ist. Die Firma müsse die Informationen in ihren Produktunterlagen erfassen und bei ernsten unerwünschten Wirkungen ihre zuständige Behörde informieren, erklärt das BVL. Vorteil hierbei ist auch, dass viele Firmen dann den KundInnen aus Kulanz den Kaufpreis erstatten. Verlassen würde ich mich darauf allerdings nicht. Neben dem BVL könnten Nebenwirkungen von Kosmetika in der Regel auch bei den Lebensmittelaufsichtsbehörden im Landkreis oder der Stadt gemeldet werden, heißt es. Und auch der Weg über die Apotheke, also bei uns, die Nebenwirkungen zu melden, wird empfohlen. Dann müssten wir die Firma verständigen oder das BVL. Was ich hier dringend empfehle, ist, mit euren Kosmetikanbietern zu klären, wie Rücknahmen geregelt werden. Für den Kunden sollte der Prozess am HV denkbar einfach sein. Also Produkt zurückgeben, Angaben machen zur Unverträglichkeit, gegebenenfalls Geld zurück und fertig. Weil sonst könnte der Ärger über die Unverträglichkeit schnell zu unserem Problem werden. Und vielleicht noch gut zu wissen, für eine Meldung an das BVL benötigt man ein paar Angaben. Und zwar den identifizierbaren Berichterstatter, die Art der ernsten unerwünschten Wirkung und Zeitpunkt des Auftretens und natürlich Name des betroffenen kosmetischen Mittels, der dessen genaue Identifizierung ermöglicht. Also bitte die Packung nicht gleich in den Müll werfen. Final würden die Daten nach der Meldung anonymisiert auch in einer europäischen Datenbank aufgenommen, um Zusammenhänge mit ähnlichen Meldungen verknüpfen zu können, erklärt das BVL. So, jetzt hatten wir von Rücknahme und Erstattung gesprochen. Da schließt sich doch wunderbar ein Sonderfall der Zuzahlung an, die künstliche Befruchtung. Wir frischen mal auf, wie die Kostenübernahme hier funktioniert und was ihr am HV wissen müsst. Schauen wir uns erstmal an, welche Methoden zur künstlichen Befruchtung es eigentlich gibt. Alles in allem spricht man hier von 4 Methoden. Zum einen die Insemination. Hier werden die Samenzellen im Spontanzyklus oder nach hormoneller Stimulation direkt in die Gebärmutter der Frau eingebracht. Dann gibt es noch die In-vitro-Fertilisation, die IVF. Hier werden von der Frau entnommene befruchtungsfähige Eizellen mit Samenzellen des Partners befruchtet und das Ganze im Laborglas, daher in vitro. Methode 3 und 4 haben spannende Namen. Da hätten wir zum einen die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, die ICSI. Hierbei handelt es sich um eine Sonderform der IVF, bei der die Samenzellen direkt in die Eizelle der Frau injiziert werden. Und dann gibt es noch den intratubaren Gametentransfer, GIFT. Ja, ganz recht, das heißt abgekürzt Gift. Es handelt sich um eine Mischform aus Insemination und IVF, bei der die Befruchtung im Körper der Frau stattfindet. Unter bestimmten Voraussetzungen erstatten die Krankenkassen die Hälfte der Kosten für medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. Nach § 27a SGB 5 Absatz 3 und 5 sind folgende Bedingungen zu erfüllen. Die Maßnahmen sind nach ärztlicher Feststellung erforderlich. Es besteht nach ärztlicher Feststellung hinreichende Aussicht darauf, dass durch die Maßnahmen eine Schwangerschaft herbeigeführt werden kann. Eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn die Maßnahme dreimal ohne Erfolg durchgeführt worden ist. Die betroffenen Personen sind miteinander verheiratet und es werden ausschließlich Ei- und Samenzellen der Eheleute verwendet. Außerdem gilt, das Paar muss sich vor der Behandlung unter Berücksichtigung ihrer medizinischen und psychosozialen Gesichtspunkte von einer ärztlichen Person beraten lassen, die die Behandlung nicht selbst durchführen wird. Beide Personen müssen mindestens 25 Jahre alt sein, die Frau darf nicht älter als 40 Jahre und der Mann nicht älter als 50 Jahre alt sein. Vor der Behandlung ist der Krankenkasse ein Behandlungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Die Vorgaben des § 27a SGB 5 werden durch die Richtlinien über künstliche Befruchtung des GBA näher definiert. Hier ist zum Beispiel geregelt, wann für die jeweilige Methode keine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht. Genehmigt die Krankenkasse den Behandlungsplan, übernimmt sie in der Regel 50% der Kosten. Sollen Arzneimittel im Rahmen einer künstlichen Befruchtung anteilig zulasten der Krankenkassen verordnet werden, so kennzeichnen die ÄrztInnen dies mit dem Hinweis Verordnung nach § 27a SGB 5 oder künstliche Befruchtung, um die Indikation deutlich zu machen. Wenn dieser Hinweis auf § 27a auf dem Rezept vermerkt ist, dann zahlen die PatientInnen die Hälfte des gesamten anfallenden Rezeptbetrags und keine gesetzliche Zuzahlung. In vielen Softwaresystemen ist der § 27a für jedes Arzneimittel einzeln anzuwenden. Informiert euch da am besten mal bei eurem Anbieter, wie ihr das Retax sicher und korrekt eintippt. Was passiert jetzt mit der anderen Hälfte des Betrags? Ja, den rechnen wir mit der jeweiligen Krankenkasse ab. Hierzu wird das Rezept mit der Sonder-PZN bedruckt. Nachfolgend stehen die PZN der verordneten Arzneimittel mit den Faktoren. Die genaue Vorgehensweise ist in der technischen Anlage 1 zur Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 SGB 5 verankert. Einige Arzneimittel, die zur künstlichen Befruchtung zugelassen sind, haben aber noch weitere Indikationen. Zum Beispiel schwerer LH- oder FSH-Mangel bei Frauen oder Hypogonadismus bei Männern. Das ist eine Unterfunktion der Hoden. Bei diesen Verordnungen könnte also der Hinweis auf § 27a fehlen und dann behandeln wir das wie ein normales Kassenrezept. Patientinnen zahlen dann also nur die gesetzliche Zuzahlung. Das kann Absicht sein oder ein Versehen. Wenn wir mitkriegen, dass es sich um eine künstliche Befruchtung handelt und der Vermerk fehlt, ist es tatsächlich ratsam, ärztliche Rücksprache zu halten. Obwohl wir theoretisch keine Prüfpflicht haben für den Vermerk auf den Paragraphen 27a, aber in manchen Bundesländern, zum Beispiel Hamburg, haben Primärkassen in ihren Regionallieferverträgen vereinbart, dass bei Verordnungen über Arzneimittel mit einer Indikation zur künstlichen Befruchtung ohne Hinweis auf Paragraph 27a eine ärztliche Rücksprache zur Klärung des Sachverhalts verpflichtend ist. Das Ergebnis des Gesprächs ist auf dem Rezept zu notieren und abzuzeichnen. Um Retaxation zu vermeiden, sollte der jeweils geltende regionale Arzneiliefervertrag der Primärkassen auf ähnliche Regelungen geprüft werden. Anders ist es wiederum bei den Ersatzkassen. Hier ist bislang keine Prüfpflicht bei Verordnung gemäß § 27a SGB V vereinbart. Und um die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es jetzt auch noch nette Krankenkassen, die ihren Versicherten freiwillige Mehrleistungen bei einer künstlichen Befruchtung anbieten und demnach mehr als die Hälfte zahlen. Da können wir uns allerdings entspannt zurücklehnen. Die PatientInnen zahlen bei uns weiterhin die Hälfte des Betrages und reichen die Quittung darüber bei ihrer Krankenkasse ein. Manche Krankenkassen bieten auch im Rahmen einer Satzungsleistung an, mehr als die nach SGB V vereinbarte Anzahl an Versuchen zu erstatten. PatientInnen sollen sich diesbezüglich bei ihrer Krankenkasse informieren. Auf ptaheute.de findet ihr übrigens so eine kleine Auswahl an Wirkstoffen, die für die künstliche Befruchtung eingesetzt werden. Und noch eine kleine Besonderheit zum Schluss. Manchmal werden auch Schilddrüsenhormone mit dem Vermerk auf § 27a verordnet. Theoretisch ist das möglich, weil im genauen Wortlaut des Paragraphen ist nicht festgehalten, dass es sich um ein Arzneimittel handeln muss, das für die Behandlung im Rahmen der künstlichen Befruchtung zugelassen ist. Darin geht es vor allem um medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. Kann auch die Schilddrüsentablette betreffen. Es empfiehlt sich aber in so einem Fall, eine ärztliche Rücksprache. Und damit kommen wir schon zum letzten Thema für heute. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber seitdem wir die pharmazeutische Dienstleistung Blutdruckmessung anbieten, muss ich viel mehr darüber erzählen, welche Antihypertonika gut sind und wie man den Bluthochdruck medikamentös behandelt. Und während man da im Beratungszimmer sitzt und wartet, ergeben sich halt auch viele Gespräche. Natürlich nicht während der Messung, da muss ruhig sein. So, deshalb dachte ich, wäre es doch mal gut, wenn wir uns alle wieder ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was die medikamentöse Therapie vom Bluthochdruck angeht. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Hypertonie gilt als eine Zivilisationskrankheit. Knapp jeder dritte Deutsche leidet darunter. Da die Erkrankung häufig symptomlos verläuft, wird sie oft erst spät erkannt und stellt deshalb einen Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar. Ziel einer jeden Therapie ist es, den Blutdruck unter einen individuellen Zielwert zu senken, um die Gefäße langfristig zu schützen. Nach Angaben der Europäischen Fachgesellschaft für Kardiologie sind Werte unter 120 zu 80 mm Quecksilbersäule als optimal, von 120 bis 129 zu 80 bis 84 mm Quecksilbersäule als normal und von 130 bis 139 zu 85 bis 89 mm Quecksilbersäule als hochnormal einzustufen. Ich merke mir immer die 120 zu 80. Laut der aktuellen Versorgungsleitlinie, welche 2023 aktualisiert wurde, werden die verfügbaren Wirkstoffe in Antihypertensiva der ersten Wahl und in Reservearzneimittel eingeteilt. Die Wirkstoffe der ersten Wahl haben ein deutlich geringeres Nebenwirkungspotenzial und häufig weitere positive Effekte auf Komorbiditäten, also weitere Erkrankungen. Bei einer Hypertonie ersten Grades, da sind die Werte systolisch 140 bis 159 und diastolisch 90 bis 99. Da wird nach Abschätzung des jeweiligen kardiovaskulären Risikos, der Gebrechlichkeit und dem Vorliegen weiterer Erkrankungen in der Regel mit einer Monotherapie gestartet. Bei höheren Ausgangswerten werden direkt zwei oder drei verschiedene Arzneistoffe miteinander kombiniert. Zu den Arzneimitteln der ersten Wahl gehören die ACE-Hämmer, die Sartane, die Calciumkanalblocker, die Thiazid-Diuretika und Beta-Blocker. Schauen wir uns die alle mal ein bisschen genauer an. Sartane und ACE-Hämmer greifen beide am Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem an. Der Begriff ACE steht für Angiotensin-Converting-Enzym. Dieses Enzym ist für die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2 verantwortlich. Angiotensin 2 dockt anschließend am AT1-Rezeptor an, was zur Blutdruckerhöhung führt. Also unsere ACE-Hämmer blockieren diesen Umwandlungsprozess, weshalb der Blutdruck fällt. Die Sartane docken am AT1-Rezeptor an und blockieren so die Bindungsstelle für Angiotensin 2. Auch hier kommt es zu einer Blutdruckabsenkung. Wirkstoffe beider Klassen werden häufig als erste Monotherapie eingesetzt und zeigen ein ähnliches Nebenwirkungsprofil, wobei die Sartane keinen Reizhusten auslösen. Sartane und ACE-Hämmer sollten in der Blutdrucktherapie gewöhnlich nicht kombiniert werden, weil sich die Nebenwirkungen wie beispielsweise Elektrolytverschiebungen potenzieren können. Beide Wirkstoffklassen sind außerdem erste Wahl bei einer zusätzlichen chronischen Herzinsuffizienz oder Diabetes. Dann haben wir noch die Calciumkanalblocker. Die werden in die Gruppen Dihydropyridine und Nicht-Dihydropyridine eingeteilt. Aufgrund ihrer strukturellen Unterschiede variiert die blutdrucksenkende Wirkung bezüglich Gefäßerweiterung sowie Wirkung am Herzen. Die Wirkstoffe hemmen den Einstrom von Calciumionen, was an den Gefäßen zur Blutdrucksenkung führt und am Herzen beispielsweise den Sauerstoffbedarf absenkt. Calcium-Kanalblocker haben ein günstiges Nebenwirkungsprofil, sind gut verträglich und stellen tatsächlich die beste Alternative oder Kombination zu den Sartan- bzw. ACE-Hämmern bei Diabetikern oder Personen nach einem Schlaganfall dar. Thiazidartige Diuretika und Thiazide zeigen eine besonders gute blutdrucksenkende Wirksamkeit, wobei die thiazidartigen Vertreter im niedrigen Dosisbereich stärker und länger wirksam sind im Vergleich zu den Thiaziden. Typische Nebenwirkungen sind Störungen des Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushaltes, Erhöhung von Blutglucose und Triglyceriden im Blut sowie die Photosensibilisierung der Haut. Darauf weise ich aktuell auch immer hin. In höheren Dosen können sie das individuelle Diabetesrisiko erhöhen. Auch Einnahmefehler aufgrund der erhöhten Ausscheidung von Flüssigkeit über den Urin spielen für den Therapieerfolg eine wichtige Rolle. Alle Diuretika führen zu einer Elektrolyt- und Wasserausscheidung aus dem Körper und wirken im Nierenmark an verschiedenen Angriffspunkten. Einige Wirkstoffe werden in besonderen Hypertoniefällen verordnet. Schleifendiuretika wie Torazimid werden zum Beispiel bei Nierenerkrankungen eingesetzt oder um zusätzlich Wassereinlagerungen aus dem Körper zu schwemmen. Spironolacton, das ist ein kaliumsparendes Diuretikum, wird niedrig dosiert bei therapieresistenter Hypertonie verwendet. Beta-Blocker sind zwar nach wie vor sehr beliebt, was Verordnungen angeht, aber ihr Einsatz wird diskutiert, weil sie das Schlaganfallrisiko im Vergleich zu den anderen Wirkstoffen nicht vergleichbar verringern. Liegt neben dem Bluthochdruck eine koronare Herzkrankheit vor, dann sind Beta-Blocker tatsächlich zu bevorzugen. In dem Zusammenhang sei noch ein recht bekanntes Phänomen zu erwähnen. Ich habe dazu kürzlich den Namen Valley of Tears gehört oder Tal der Tränen. Dieser Effekt kann tatsächlich bei allen Antihypertonika beobachtet werden. Die Beta-Blocker sind aber am bekanntesten dafür. Unter dem Tal der Tränen versteht man ein Unwohlsein bei Beginn einer Bluthochdrucktherapie. Ich erkläre das meinen KundInnen immer so, dass der Körper an den höheren Blutdruck gewöhnt ist und eine Senkung dieses Drucks jetzt dazu führen kann, dass man sich müde und abgeschlagen fühlt. Das ist völlig normal und pegelt sich nach wenigen Tagen wieder ein. Ich sage dann auch immer, dass es ein Zeichen dafür ist, dass die Therapie erfolgreich ist. Compliance fördern, ihr wisst Bescheid. Zu den Reservearzneimitteln gehören beispielsweise die Alpha-Rezeptorblocker. Die gehören nicht zu den Wirkstoffen der ersten Wahl, weil sie eine rein symptomatische Blutdrucksenkung hervorrufen und somit keine weiteren positiven Wirkungen bezogen auf Komorbiditäten haben. Beispiele hier sind Doxazosin oder Urapidil. Die werden häufig bei gleichzeitiger Prostatahyperplasie eingesetzt. Antisympathotonika wie Methyldopa stellen Mittel der ersten Wahl bei Schwangerschaftshypertonie dar. Frauen mit Kinderwunsch und erstmaliger Bluthochdruckdiagnose sollten direkt auf einen Wirkstoff dieser Gruppe eingestellt werden. Vasodilatatoren wie Minoxidil oder Dihydralazin eignen sich besonders für DialysepatientInnen. Die haben zahlreiche Nebenwirkungen, weshalb die PatientInnen beim Therapiestart engmaschig kontrolliert werden müssen. Schlägt die Monotherapie nicht an, dann werden verschiedene Wirkstoffe miteinander kombiniert oder die Monotherapie gewechselt. Bei schweren Formen der Hypertonie können drei oder mehr Wirkstoffe zusammenkommen. Weil aber viele Hypertoniker ganz, ganz viele Medikamente einnehmen, sollten verfügbare Kombipräparate immer bevorzugt verordnet werden. So wird die Therapietreue langfristig verbessert. Bei ein paar Wirkstoffen aus der Selbstmedikation sollten wir auf jeden Fall den Bluthochdruck erfragen, zum Beispiel Pseudoephedrin. Das wirkt sympathomimetisch, was eine Gefäßverengung vergünstigt und so zu einem Blutdruckanstieg führt. Pseudoephedrin kennen wir aus Erkältungspräparaten wie Aspirin-Komplex, Boxagrippal oder Reaktine Duo. Ähnlich verhält sich es übrigens mit dem Stoff Phenylephrin, welcher ja in Geloproset vorkommt. Auch Schmerzmittel aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika wie ASS, Ibuprofen oder Diclofenac sollten kritisch betrachtet werden, denn sie können die blutdrucksenkende Wirkung einiger Medikamente abschwächen. Der Blutdruck wird zwar durchschnittlich nur um ca. 5 mm Quecksilbersäule gesenkt, dennoch sollten vor der Abgabe bestimmte Risikofaktoren hinterfragt werden. Grenzen der Selbstmedikation stellen beispielsweise eine zusätzliche Nierenfunktionsstörung oder eine Herzinsuffizienz dar. Gegen eine kurze Therapiedauer ist in der Regel nichts einzuwenden. Therapiealternativen sollten dennoch geprüft werden. Das gilt vor allem dann, wenn höhere Dosen eingenommen werden. Und auch bei Nasensprays sollten wir gut beraten. Mometasonhaltige Nasensprays zur Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis können bei langfristiger und hoher Dosierung auch systemische Wirkungen zeigen. Glukokortikoide haben einen Einfluss auf den Elektrolyt- und Wasserhaushalt des Körpers und können so den Blutdruck ansteigen lassen. Diese Nebenwirkung tritt allerdings deutlich seltener auf als bei einer oralen Langzeittherapie, muss man auch sagen. Abschwellende Nasensprays mit den Wirkstoffen Xylometazolin, Oxymetazolin oder Tetrizolin haben eine potenziell blutdrucksteigernde Wirkung. Sie gehören zur Wirkstoffklasse der Alpha-Sympathomimetika und führen in der Nase zur Gefäßverengung, was ja die Nasenschleimhaut abschwellen lässt. In den jeweiligen Fachinformationen wird aber von einer Kombination mit Antihypertensiva generell abgeraten, was die potenzielle systemische Wirkung bestätigt. So, und damit wünsche ich euch viel Spaß bei Gesprächen zum Thema Bluthochdruck und dessen Therapie. Vielleicht könnt ihr das ja direkt heute schon umsetzen. Wir machen die Verabschiedung jetzt kurz, weil ich endlich in den Urlaub will. Ich wünsche euch allen eine fantastische und entspannte Woche. Nächste Woche bin ich wieder hier und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, gehabt euch wohl.